Es ist jetzt Zeit für das Wort des Herrn und ich möchte kurz beten. Herr, danke dir, preis dem Herrn. Halleluja, danke dir für diesen Tag, für diese Möglichkeit, dich zu begegnen, für diese Gemeinde, für meine geistliche Familie. Danke, dass wir hier heute und jetzt erleben können, deine Wahrheit, dein Brot des Lebens zu bekommen, das, was uns richtig stark machen kann, gesund machen kann, wiederherstellen kann. Dein Brot des Lebens, eine feste Speise. Bitte hilf mir, ein Kanal zu sein, ein Gefäß zu sein, der einfach unverfälscht dein Wort weitergibt. Austeil, Herr, aus deiner Gnade, zu deinem Ehre. Halleluja. Amen. Amen. So, Lukas 22. Ab 54. Nachdem sie ihn festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Und er sah ihm aber eine Magd beim Feuer sitzen, schaute ihm an und sprach, auch diese war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihm ein anderer und sprach, du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, der war auch mit ihm. Denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Also noch gestern, der gleiche Mann hat zum Jesus gesagt, ich werde dich folgen, egal wo du hingehst. Noch gestern, gleiche Mann hat Treue geschworen. Wenn alle dich verleugnen, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Noch gestern hat er das gesagt. Und heute er öffentlich verleugnet Jesus. Einmal, noch einmal und noch einmal. Und die Bibel sagt uns deutlich, das war kein unvorsichtiges Wort, ein Ausrutscher. Die Bibel sagt uns, das dauerte über eine Stunde. Petrus verleugnete Jesus dreimal und er hat kein Problem mit seinem Gewissen, keine Anklage, nichts. Über eine Stunde dauerte das. Warum geschah das mit Petrus? Warum geschieht manchmal das mit uns? Warum siehst du manchmal einen feurigen, leidenschaftlichen Christ und etwas geschieht in seinem Leben und er ist auf einmal nicht mehr da? Warum geschieht es mit uns, dass wir manchmal so tief sinken und vor allem so schnell sinken? Die Antwort ist vielleicht einfacher, als du denkst. Viel einfacher, stark zu sein. Viel leichter geistlich zu sein, viel einfacher geistlicher zu sein, wenn wir zusammen sind, wenn du nicht allein bist. Wenn links und rechts ist dein Bruder, links und rechts ist dein Freund, links und rechts ist dein Pastor, es ist viel einfacher an Gott zu glauben. Halleluja. Im Psalm 133, Gott spricht von einer besonderen Salbung, die er vorbereitet und setzt frei nur für die Gemeinschaft, für eine Einheit. Wenn du gläubig bist, dann kannst du das bestätigen. Es gibt einen Unterschied zwischen deinem Gebet zu Hause und deinem Kämmerlein. Wenn du Gott suchst, ist es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und Moment in deinem Leben. Und es ist doch was anderes, wenn wir zusammenkommen und zusammen Gott anbeten. Es ist komplett was anderes. Salbung, lass mich frei definieren, ist eine besondere Kraft vom Gott, Fähigkeit, eine Fähigkeit, Unmögliches möglich zu machen. Die Barriere zu überwinden, über Limit zu gehen, Salbung vom Gott wird gegeben, nicht, dass du auf dem Sofa liegst, dass du etwas machst im Reich Gottes. Salbung Gottes wird freigesetzt, gewaltig freigesetzt auf seine Gemeinschaft, auf seine Gemeinde, auf die Einheit. Und wenn wir hier sind, Kannst du bestätigen, du spürst diese besondere, etwas Besonderes jetzt auf dir. Du spürst diese Kraft. Es ist viel leichter zu glauben, es ist viel leichter zu vertrauen, es ist viel leichter, deine Arbeit zu machen, es fällt leichter. Petrus spürte auf sich auch diese Kraft der Einheit. Gegenwart des Herrn war in der Nähe. Und ich dachte, ich bin so stark, ich bin so cool. Ich bin wirklich so kühn, ich kann das alles. Was macht Petrus? Er ignoriert, unterschätzt die Gemeinschaft. Er ignoriert diese Gemeinschaft. Er sagt, ich, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Wenn alle dich verleugnen, ich werde da sein. Ich. Freunde, Hand auf Herz, wie oft haben wir über uns das gleiche Gedanken gehabt? Wie oft denken wir, das brauchen wir diese Gemeinde nicht unbedingt, ich schaffe allein. Na mal ehrlich, wie oft wir denken, dass wir so geistlich sind, wir sind so begabt, wir schaffen bestimmt allein, wenn alle dich verleugnen, Jesus, ich werde immer dir treu bleiben. Als ein Kind, ich habe etwas gelernt, Gott hat mir was gezeigt. Diese kleine Geschichte nehme ich einen Weihnachtsbaum. Damals noch in Russland, zum Weihnachten, dann kaufst du nicht deinen Baum im Supermarkt, sondern dein Papa geht in den Wald, nimm eine Axt und holt einen riesigen Baum nach Hause. In eine Wohnung, die war so riesig immer, dass wir mussten oben und unten noch extra noch abschneiden. Es war so gewaltig. Es roch nach Schnee, nach Wald, nach Wildnis. Wow, ich habe immer Eichhörnchen noch gesucht in diesem Baum. Das war richtig ein Stück Leben, ein Stück Wald in deinem Haus, in deiner Wohnung. Und es kommt dieser Tag, wo dieser Baum geschmückt wird. Diese Lichter und es scheint und strahlt. Und wenn du Zimmer betriffst, du hast nur eine einzige Reaktion. Wow! Und du denkst nicht mal, dass dieser Baum, mach nicht mal einen Gedanke, dass dieser Baum ist schon buchstäblich schon tot ist. Er hat kein Leben in sich. Es ist schon längst von der Wurzel abgetrennt. Es mag schön zu sein, aber es ist aus. Es ist nur die Frage der Zeit. Du mag sein, du kannst so viel, du willst dieses Wasser in Untereimer da gießen. Mach, was du willst, es ist nur die Frage der Zeit. Und tatsächlich war ich bisher immer traurig. Nach ein paar Wochen, bei uns stand es länger, zu sehen, wie die Ästchen sinken. Und dieser Schmuck fällt früh morgen, findest du diese Kugel auf dem Teppich. Etwas geschieht mit diesem Prachtstück. Warum? Er wurde getrennt vom Wurzel. Manchmal sehe ich Christen, die sehen prächtig aus, prächtig, begabt, intelligent. Und alle diese Gaben sind vom Gott. Freunde, aber wenn wir vom Wurzel getrennt sind, wenn wir Gemeinschaft vernachlässigen und wir denken, dass wir so cool sind, wir schaffen das allein. Es ist nur die Frage der Zeit. Darf ich direkt mit euch sein, so wie ich immer direkt bin? Der Platz für jede Person in dieser Welt ist in der Gemeinde. Gefällt euch diese Predigt? Und noch was. Das klingt krass, aber alle diese unsere geistliche Gabe, die von Gott kommen, unsere geistliche Errungenschaften, unsere Salbung, alles verliert seinen Sinn, wenn wir vom Wurzel getrennt sind. Amen. Petrus sagt, ich kann das. Oh, ich kann das, Herr. Ich werde dich nie verlassen und versäumen. Ich werde das dranbleiben. Ich folge dich. Und tatsächlich, er meint, was er sagt. Er ist aufrichtig. Er nimmt ein Messer und versucht, den Jesus zu beschützen. Ein Messer, ein Zeichen für Vertrauen auf das, was Menschen Hände gemacht haben. Das ist ein Zeichen für das Vertrauen auf die eigene Kraft, auf eigene Intelligenz, auf eigene Ausbildung, auf eigene Fähigkeiten. Das ist Vertrauen auf das, was Menschen gemacht haben. Er will mit Messer Jesus verteidigen. Jesus sagt, Mensch, versteck dein Taschenmesser. Willst du mich wirklich mit deinem Schweizer Messer zu verteidigen? Ich kann Engel rufen. Ein einziger Engel im Alten Testament kommt in den Stamm des Feindes und in einer Nacht 120.000 kommen um. Ein einziger Engel, ein einziges übernatürliches Wesen. Er sagt, ich kann Legionen rufen. Du willst mit deinem Messer mich verteidigen, Petrus. Er warnt ihn von diesem Weg. Er sagt, wenn jemand mit Schwert kommt, wird vom Schwert umkommen. Es war zu viel für Petrus, von Petrus. Er konnte das alles nicht begreifen. Aber er begreift das ganz schnell, wenn er getrennt wird vom Wurzel, vom Gemeinschaft, von dem Herr. Setzt sich an eine fremde Feuer, begibt sich eine andere Gemeinschaft, ist unter Menschen, die morgen schon schreien werden, kreuzige ihm, schreien nach Blut und Rache. Da versteht er ganz schnell. Er ist allein geblieben, so wie er wollte. Petrus ist allein. Nur Freunde, diese Welt gibt es keine Chance. Diese Welt gibt keine Chance der Alleingänge. Diese Welt wird übersetzt ein System. Und dieses System hat keine Gnade mit Einzelgängen. Sie formt, sie umbricht und formiert, so wie er das will. Viele Menschen denken, dass sie frei sind. Aber sie tun nichts anderes, was dieses System ihnen vorschreibt. Was zu tragen, was zu lesen, was zu denken, wie sie sich benehmen, ein System. Und Petrus ist allein, so wie er wollte. Und diese Welt, dieser Druck bricht ihn zusammen. Er gibt nach. Er hört sofort, du bist derjenige, du warst mit Jesus. Gib zu, du. Unter diesem Druck, er verleugnet Jesus. Er verrät ihm, was geschieht da eigentlich? Ein Jünger, der Jesus so nah war. Ein Jünger, der Jesus so liebte. Ein Jünger, der wollte ihn verteidigen, wirklich. Gleiche Passage in Markus beschreibt, dass er fing an zu fluchen und zu schwören. Das heißt, er fing an zu sprechen, zu schimpfen. Er fing an zu sein wie diese Masse. Gottlose Masse, zu reden, zu verhalten, sich zu benehmen. Petrus wurde auf einmal eine Teil der gottlosen Masse, hat genauso gesprochen, genauso sich benommen. Aber Gott sei Dank, in diesem Moment etwas geschah. Und es steht im Wort, der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Es steht im Wort, ist es ein Zufall? Es steht im Wort, dass ihre Blicke haben sich getroffen. Es steht im Wort, auf einmal Petrus sah Augen des Herrn, der Jesu, und etwas geschah. Er erinnerte sich an das Wort des Herrn. Er hat erfasst, was da gerade geschah, dass er ihm verraten hat, verleugnet hat. Und er weinte bitterlich. Ein Moment, Freunde, ich glaube, es ist nicht einfach, in die Augen dessen zu schauen, der du gerade verraten hast. Es ist nicht leicht, ich glaube, das ist kein religiöses Spielchen, in die Augen dessen zu schauen, der für dich jetzt an Kreuz geht und zu sterben, für dich, für deine Sünde, für deine Vergehen. Das ist kein Spaß, das macht wahrscheinlich jeden nüchtern. Und steht, etwas geschah. Petrus ging hinaus. Er hat auf einmal erkannt und hat verlassen diese Menge, diese Gesellschaft. Er ging weg und weinte bitterlich. Was ich manchmal will als Prediger, ganz ehrlich, weil ich weiß, das Blick Christi auf dein Leben verändert alles. Ich weiß, wenn du Augen des Herrn siehst, das verändert alles. Was ich manchmal will, dass wir, bevor wir irgendeinen Blödsinn machen, über die Grenze gehen, irgendeinen Quatsch, dass wir mal im Augen zu schauen, das wird uns gut tun. Oh, wie will ich, dass diese Kinder aus christlichen Häusern, bevor sie diese Bar betreten, diese Striptease-Bar betreten, dass sie mal im letzten Moment oder vielleicht noch schon danach in diesem Alkoholrausch, aber in die Augen des Herrn schauen, das wird ihnen gut tun. Wie will ich, dass das, wenn die Mädchen flirten mit einem Geschlecht und überschreiten die Grenze, dass die mal in die Augen des Herrn schauen, das wird ihnen gut tun. Bevor, es wird uns gut tun, bevor wir jemanden kritisieren und schlecht und böse reden und alles Mögliche ausbreiten in unsere geistliche Kreise, dass wir mal schauen in die Augen des Herrn, Augen Christi, das wird uns gut tun. Gefällt euch diese Predigt? Weil ich spiele mit Gedanken, ich denke, was kann uns noch mehr helfen, uns verändern wirklich, von dem falschen Weg abzubringen? Was kann uns in unserem Inneren wirklich packen, unser Herz berühren, als nicht die Begegnung mit ihm persönlich? Weil als Prediger habe ich diese Erfahrung, ich spreche manchmal mit Menschen, die kommen zu mir und sie spüren schon, dass auf ihrem Leben lastet etwas. Sünde ist es kein Spaß, es ist unangenehm. Das quält dein Gewissen. Beunruhig dich ein bisschen. Du verdrängst es natürlich. Aber du spürst es, das ist Zerstörung in deinem Leben. Aber das macht mich traurig, wenn jemand kommt und sagt, bete für mich, dass Gott vergibt mich, wo ich gesündigt habe. Da möchte ich fragen, wo bist du gesündigt? Es klingt nicht nach Reue. Es macht mich traurig, wenn jemand kommt und sagt, ja, mit gewissem Stolz, ja, ich habe das getan. Ja, natürlich, wer macht schon keinen Fehler? Mit gewissem Stolz, quasi wir sind alle Sünder. Ich möchte, dass du das weißt. Was bringt dir, mein Freund, dass jetzt du weißt es, ich weiß das? Was verändert das bitte, wenn dein Herz nicht mal berührt ist davon, wenn du nicht mal traurig bist über das, was du tust? Was für eine Routine eingeschlichen in unsere Gemeinde, dass wir denken, das alles funktioniert automatisch. Gott verlangt Beziehungen, wenn du deinen Schatz in die Ehe, deine Geliebte, beleidigst, etwas Schlechtes tun und du nicht mal traurig darüber bist. Was ist das für eine Beziehung ist? Was ist das für eine Routine? Ich komme mich von diesem Last zu befreien und du bist nicht mal traurig darüber, was du tust in deinem Leben. Du nicht mal innerlich gepackt bist vom Sünde in deinem Leben. Letztes Mal habe ich über Johannes den Täufer gesprochen. Die Pharisäer, Elite der Gesellschaft, kommen zu ihm, um von ihm getauft zu werden. Elite kommen in deinen Gottesdienst. Sie wollen alles mitmachen, taufen, jawohl. Johannes der Täufer schickt sie nach Hause. Wozu ist dieses Show und Zirkus? Ihr wollt getauft werden, ihr wollt eure Sünde bekennen, aber eure Herzen sehe ich keine Reue, null. Das funktioniert, Leute, nicht. Es gibt keine Bekehrung ohne Reue, ohne Gefühle. Wir werden heute das Abendmahl feiern. Warum machen wir das überhaupt? Warum hat Jesus das eingeordnet? Warum im 1. Korinther 11, 23 bis 26, da steht, dass wir werden diese Texte bestimmt später hören. Um was geht es eigentlich? In dieser Passage, Jesus gibt eine klare Anweisung. Worum es eigentlich bei Abendmahl wirklich gehen soll. Es soll ein Gedächtnismahl sein. Wir sollen uns ein bisschen uns einstrengen und uns erinnern oder nachdenken über das, was Jesus für uns getan hat. Am Kreuz, an Golgatha. Denn da steht, Paulus schreibt, denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis da er kommt. Jesus sagt, dass wir seinen Tod verkündigen sollen. ich würde sagen, menschlich gesehen, ganz seltsame Anweisung. Rein psychologisch über den Tod zu sprechen, ist es unklug, äußerst unklug. Mit dem Tod kannst du keine gute Werbung machen. Weißt du, Gedanken vom Tod, wir sind Menschen, wir verdrängen das schnell und wir wollen überhaupt damit nicht uns befassen. Tod verbinden wir öfter mit einer Niederlage. Wenn du tot bist, kannst du nichts anbieten, du hast keine Macht, du ist es verloren, ist vorbei, aus. Tod ist ein Tabu in unserer Gesellschaft. Warum hat Jesus nicht gesagt, besser über ein erfolgreiches Leben zu predigen, zu verkündigen? Volle tolle Taten und alles Mögliche. Mit das sowas kommt an. Erfolgreiches Leben und das gefällt Menschen. Ja, damit kann man gute Werbung machen. Mein Konto, mein Haus, meine Yacht, mein Auto. Aber Jesus sagt, ihr sollt meinen Tod verkündigen. Eine Überlieferung. Petrus ruft uns an, Jesus den Gekreuzigten zu predigen. Ganze Wort ruft uns an, auf Kreuz zu schauen, auf Jesus zu schauen. Jesus sagt, ihr müsst Abendmahl feiern. Was ist das überhaupt? In der Bibel steht, dass es ein Mysterium ist. Wisst ihr, das Abendmahl, im Russischen steht das Wort Prichastie. Das wird übersetzt, ein Teil von etwas zu werden. Etwas geschieht in unseren Herzen, in unserer Seele, in unserem Geist, wenn wir anfangen, an ihm zu denken, an das, was er für uns getan hat. Es ist ein Geheimnis. Wir werden ein Teil an etwas Großartiges, an etwas, was herrlich ist. Preis dem Herrn. Im Römer 8 steht Folgendes, dass die Gesinnung des Fleisches ist tot. Nämlich die Gedanken, fleischliche Gedanken bringen Tod in deinem Leben. Und Gesinnung des Geistes ist Geist und Leben. Wenn du geistliche Gedanken hast einfach, wenn du geistlich überlegst, nachdenkst, es bringt Leben und Freude in deinem Leben. Warum sollen wir das Wort kennen? Warum sollen wir das Wort lesen? Damit Frieden und Leben einkehren in unser Leben. Manche Menschen kommen zu mir und sagen, bitte für mich, dass ich Friede habe in meinem Leben. Lest das Wort, hab die geistlichen Gedanken und du wirst Leben und Frieden haben in deinem Leben. Amen. Einmal hat Gott mir diese Gnade, ich erzähle euch diese Geschichte und dann komme ich zum Ende. Einmal Gott hat mir diese Gnade gegeben, etwas mehr zu sehen. Ich habe das Wort gelesen, ich habe über das Wort meditiert. Ich habe diese Passion Christi gelesen und dann später nachgedacht, als auf einmal, als würde ich ja dort sein, in dieser Bibelgeschichte, eine von dieser Masse, die sehen, was da geschieht. Einmal verblasste sich alles und wurde so still und ich sah, wie Jesus geführt wurde. Leute, ich sage euch nichts Unbiblisches. Diese Geschichte ist viermal im Evangelium, immer wieder. Lies das bitte. Gott hat uns Vorstellungen gegeben, damit wir lesen und sehen. Gott fordert uns auf Jesus zu schauen. Ich habe auf einmal gesehen, wie er geschlagen wird, wie er gepeinigt wird, wie er geführt wird. Das war so nah, so real, auf einmal. Ich könnte nicht begreifen, dass alles, was da geschieht, dass er geschlagen wird, geniedrigt wird, gekreuzigt wird, das ist meineswegen. Ich habe mir bei den Gedanken ertappt, dass für mich ist jetzt einfacher, Leute, für mich war einfacher zu glauben, dass er leidet und stirbt für alle, aber nicht für mich persönlich. Als ich sah seine Erniedrigung, ganz dieser Prozess, unfreiwillig habe ich geflüstert, zu mir gesagt, das ist für alle. Das ist für alle. Das ist für alle. Als ich hörte, wie Heiliger Geist flüstert in mein Ohr, nein, Sergej, das ist für dich. Das ist für dich. Das ist für dich. Ich könnte nicht begreifen, was ich sehe. Ich würde nicht begreifen, was ich lese. Es steht alles da. Ich fühlte mich so unwürdig. 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 Danach, der Heilige Geist zeigte mir seine Hände. Diese Hände von einem jungen Mann. Ich habe meine Hände geschaut. In meinem Leben habe ich viel Böses gemacht, getan mit diesen Händen. Seine Hände waren ganz anders. So rein. Und auf einmal sah ich diese Nägel, die durchgeschlagen werden. Nicht hier, sondern hier. Ich habe einen großen Finger gesehen, Daumen gesehen, der nach unten plötzlich zieht. Später habe ich gelesen und erfahren, das ist ein Zeichen, warum viele Maler malen ihn mit so einem Daumen nach unten gezogen. Das ist ein Zeichen, dass diese Sehne durchgebrochen ist. Diese Nägel, diese Blut. Und Heiliger Geist sagt, seine Hände wurden für dich durchgebohrt. Dann zeigte mir Heiliger Geist etwas Seltsames. Du kannst mich kritisieren und sagen, das ist unbiblisch, aber was ich danach gesehen habe, das war für mich persönlich. Ich sah einen komischen, seltsamen Platz, steinigen Platz. Ich sah ein Kreuz. Am Kreuz hängte eine Person, das war Jesus. Und unter dem Kreuz stand ein einziger Mensch, eine einzige Person, und diese Person war ich. Und dieses Erlebnis wünsche ich dir und mir, dieses geistliche Erlebnis, wenn du das Wort Gottes liest, wenn du über Gott nachdenkst, dass du allein persönlich vom Kreuz stehst, nicht als eine Masse, nicht als eine Gruppe, nicht eine Gemeinde, sondern du persönlich stehst von deinem Erlöser. Leute, es ist nicht einfach. Ich habe mich so gefühlt. Ich habe wirklich nicht getraut, meine Augen hochzuheben. Was ist, wenn er auf mich schaut? Allein zu stehen vor dem Kreuz. Entschuldigen Sie. Ich habe bis in diese Kreuz angeschaut, diese Holz, grausame Werkzeug. Ein Stück Holz. Verdreckt, verschmiert durch Blut und Dreck. Dieses Kreuz hat gerochen nach Schweiß, nach Blut, nach Sünde. Weißt du, wie Sünde riecht? Geh mal in U-Bahn und umarme einen Junkie, umarme einen Alkoholiker, umarme eine Prostituierte. Und du wirst hören, spüren buchstäblich, riechen, wie Sünde riecht. Es hat gerochen nach Blut, nach Sünde, nach Fluch, nach meiner Sünde, nach meiner Missetat. In diesem Moment habe ich etwas verstanden, etwas tiefer verstanden, als ich dachte, dass ich verstehe. Ich habe das begriffen, was steht im Evangelium von Johannes. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn gab, damit jeder, der glaubt, jeder, das ist gemeint, persönlich, es ist gemeint, du und ich, nicht als eine Gruppe, als Gemeinde, als Gemeinschaft, sondern du persönlich, jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Halleluja. Etwas habe ich noch verstanden, das, was Heiliger Geist mir geflüstert hat. Ich hörte eine Stimme, die sagt, und das ist krass, Leute, was ich sage. Ich habe gehört, dass jemand zu mir sagt, wärst du allein auf dieser Erde, der noch Erretten braucht, der noch Chance hat, sich, gibt Chancen, dich noch zu bekehren, zu erlösen, zu erretten. Ich würde wiederkommen und den gleichen Weg machen, um dich zu erretten. Seht ihr, was für ein Problem haben wir, das zu begreifen? Wir haben ein riesiges Problem, diese Liebe zu begreifen. Wir haben ein gewaltiges Problem, diese Liebe, so eine Liebe zu begreifen. Paulus gibt zu, diese Liebe übersteigt unser Verstand. Aber es doch zu erfassen, jetzt und heute, mit deinem Herzen, mit deinem Geist. Im Geist kannst du das erfassen, das Verstand nicht erfasst. Aber diese Liebe Freunde, ist real. Diese Liebe ist wahrhaftig. Mit gleicher Liebe, Gott liebt dich und mich genau mit gleicher Liebe, nicht weniger. Halleluja! Was ich noch begriffen habe, diese Liebe ist so eine Kraft, sie ist so stark. Es gibt nichts in dieser Welt, keine Sünde, kein Verbrechen, kein Dreck, der stärker ist als diese Liebe. Stell dich vor, die schlimmste Sünde in diesem Leben, eine Prostituierte, die ist voll versaut, das ist ganz an unten, der Hass Gott und Menschen und alles mögliche. Schlimmste Mensch. Gottes Liebe ist stärker als diese Sünde. Gott ist bereit, diese Menschen gleich zu verzeihen, zu vergeben und rein zu waschen. Wer es anderes, habe ich verstanden. Er hätte nicht gekommen. Sonst konnte er Durchschnittliche erretten, schlechte Leute retten, sehr schlechte Leute erretten und ganz, ganz schlechte kann er nicht. Meine Liebe reicht nicht aus. Nein. Es gibt nichts mehr, was stärker ist als seine Liebe. Freunde, wenn wir das erfassen, wenn wir diese Gedanken haben, die führen uns zum Leben und Freude, wenn wir das wirklich begreifen, dass Jesus für dich persönlich ans Kreuz gegangen ist, nicht für als eine Gruppe, als eine Familie, nein, für dich ist eine Problematik, das persönlich anzunehmen, das ist eine Herausforderung und das braucht Mut anzunehmen. Nein, für dich persönlich war er dort. Für dich persönlich, wenn du das begreifst. Es ist so eine Kraft, wird freigesetzt in deinem Leben. Kraft der Liebe des Herrn. Keine einzige, hört mir zu, keine einzige Sünde kann dich festhalten in deinem Leben. Keine einzige Sünde verliert seine Macht sofort über dich. Weil du, diese Kraft der Liebe ist viel stärker. Setz dich frei. Du kannst dich wirklich eintauchen in Heiligkeit und Reinheit. Frei zu leben. Halleluja. Im Wort steht, der Herr wandte sich um und sah den Petrus an. Ich frage mich, das war doch kein Zufall, da steht es im Wort. Das ist kein Zufall. Ich stelle mir immer die Frage, was hat Petrus im Augen des Herrn gesehen in diesem Moment? Was meint ihr? Hat er Zorn gesehen, Anklage, Wut? Was ich sagen will, das war kein Zufall, dass es im Wort erfasst ist. Jesus wandte sich um und sah Petrus an. Ich glaube, was Gott will, er will seinen Blick auf uns ausrichten und uns anschauen. In jeder Minute unseres Lebens. Was sah Petrus an in seinen Augen? Zorn, Anklage, Wut? Nein. Wenn du siehst auf dich einen Blick Jesus, du siehst einen Blick des Königs. In der Bibel steht, wenn ein König auf dich schaut, das war ein gutes Zeichen für das Volk. Es ist ein Privileg, wenn König dich anschaut. Es ist ein Privileg, wenn König dich angesehen. Und der ganze Mensch hat dich rausgesucht und schaut auf dich. Menschen haben sich gejubelt und gefreut. König hat mich angeschaut. Das ist seine Gnade, das ist seine Barmherzigkeit. Und wenn König wendet sein Gesicht, verhüllt sein Gesicht, ein schlechtes Zeichen, sieht nach einem Gericht, nach einem Zorn, König will dich nicht anschauen. Wenn Jesus dich anschaut, du siehst den Blick des Königs. Er hat dich angesehen. Er hat dich erkannt. Er hat dich, du bist ihm aufgefallen. Du bist jetzt was Besonderes für ihn. Hör mir genau zu, du bist jetzt kein Teil von einem Mensch, von einem christlichen Mensch, charismatischen Mensch. Nein, 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 nein. Sobald Jesus auf dich schaut, du bist keine Masse mehr, du bist eine Persönlichkeit für ihn, ein Kind, Auserwählte, etwas Besonderes, er hat dich angesehen. Halleluja. Willst du wissen, ob Jesus dich anschaut, ob Jesus jetzt auf dich blickt? Prüf dein Herz, warum kommst du zur Gemeinde? Was sind deine Motiven? Willst du einfach nur Gespräch mit jemandem zu haben, Zeit zu verbringen oder noch was anderes. Wenn dein Motiv ist, einfach mehr von ihm zu wissen, einfach mehr zu erfahren, ich bin sicher, Gott blickt auf dich. Sein Blick ist ausgerichtet. Er zieht dich in seine Gemeinschaft. Er zieht dich zu ihm persönlich. Er schaut auf dich. Du bist ihm nicht egal. Du bist ihm nicht egal. Er hat dich ausgesucht. Blick Christi. Meine Freunde, wir sind alle hier, die errettet sind, erlöst sind. Wir sind alle hier nur so einen einzigen Grund, weil Jesus uns angeschaut hat. Sein Blick hat uns rausgeholt, rausgerissen aus unserer geistlichen Blamage, unserer geistlichen Gruben und Dreck und Sünde und alles, was da war, aus der Masse, aus der Menge. Wir sind jetzt seine Kinder. Wir sind jetzt seine Gemeinde. Halleluja.